ein Geschenk eines hohen Abts von einem der besser bekannten Lama-Klöster Tibets. Der Bedienungsmönch, der uns gut kannte, brachte, nicht Sampa mit, sondern Tee von indischen Plantagen und jenes Süßgebäck, das für seine Heiligkeit den Dalai Lama speziell über die Berge gebracht wurde und das ich, ein armer Novize, so sehr liebte. Belohnung für besondere Leistungen beim Studium, wie seine Heiligkeit oft gesagt hatte. Der Lama Mingya Dongdob hatte die Welt bereist, beides, physisch und mit dem Astralkörper. Einer seiner sehr wenigen Schwächen war der Hang zu indischem Tee. Eine Schwäche, die auch mir behagte. Wir machten es uns bequem. Und so wie ich mit meinem Gebäck fertig war, sprach mein Mentor und Freund erneut. Vor vielen Jahren, als ich noch ein junger Mann war, eilte ich hier im Potala um eine Ecke, so wie du, Lobsang. Ich war spät für den Gottesdienst, und zu meinem Schrecken blockierte mir ein stattlicher Abt den Weg. Er war ebenfalls in Eile. Und so blieb mir keine Zeit zum Ausweichen. Ich wollte gerade meine Entschuldigung vorbringen, als ich direkt durch ihn hindurch krachte. Er war genauso erschrocken wie ich. Doch, wie auch immer, ich war so verwirrt, dass ich weiter rannte und dadurch nicht zu spät kam. Immerhin nicht zu spät. Ich lachte und dachte an den würdevollen Lama Mingya Dongdob in Eile. Er lächelte mich an und fuhr fort. Später in dieser Nacht dachte ich darüber nach. Ich dachte, warum nicht mal einen Geist berühren? Je mehr ich darüber nachdachte, desto entschlossener war ich, einen Geist anzufassen. Sorgfältig legte ich mir einen Plan zurecht und las in allen alten Schriften über dieses Thema. Ich konsultierte auch einen sehr gelehrten Mann, der hoch oben in den Bergen in einer Hölle lebte. Er gab mir viel Tipps und brachte mich auf den richtigen Weg. Ich werde dir dasselbe erzählen, weil es direkt mit dem Thema, einen Geist anzufassen, zu tun hat. Er goss sich noch etwas Tee nach und nippte eine Weile daran, bevor er weiterfuhr. Das Leben, wie ich dir gesagt habe, besteht aus einer Teilchenmasse, kleinen Welten, die um kleine Sonnen kreisen. Die Bewegung erzeugt eine Substanz, die wir, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, Elektrizität nennen. Wenn wir vernünftig essen, können wir unsere Schwingungsrate erhöhen. Eine vernünftige Diät, keine verschrobene Kultide, verbessert die Gesundheit und erhöht die eigene Frequenz der Grundschwingung. Auf diese Weise kommen wir näher an die Schwingungsrate eines Geistes. Er machte eine Pause und zündete ein neues Räucherstäbchen an. Als das Ende zufriedenstellend glühte und er zufrieden war, wandte er sich wieder mir zu. Der alleinige Grund des Weihrauchs besteht darin, die Schwingungsrate des Raums, in dem er abgebrannt wird, und die Schwingungsrate jener, die sich in diesem Raum befinden, zu erhöhen. Wenn der richtige Weihrauch verwendet wird, denn alle sind für eine entsprechende Schwingung entwickelt, können wir gewisse Resultate erzielen. Eine Woche lang hielt ich mich an eine strenge Diät, eine, die meine Schwingungsrate oder Frequenz erhöhte. In dieser Woche brannte ebenso ununterbrochen eine angemessene Menge Weihrauch in meinem Zimmer. Am Ende dieser Zeit befand ich mich beinahe außerhalb von mir. Ich hatte das Gefühl, dass ich mehr schwebte als lief. Ich hatte Schwierigkeiten, meinen Astralkörper in meinem Körper zu halten. Er sah mich an und lächelte, als er sagte, du hättest an einer solch strikten Diät keinen Gefallen gefunden. Nein, dachte ich, ich würde lieber ein ordentliches Essen anfassen als irgendeinen guten Geist. Am Ende der Woche, sagte der Lama mein Mentor, ging ich nach unten in den inneren Altar und brannte noch mehr Weihrauch ab, während ich einen Geist erbat, mich anzufassen. Plötzlich fühlte ich die Wärme einer wohlgesinnten Hand auf meiner Schulter. Ich drehte mich um, um zu sehen, wer meine Meditation störte. Ich sprang beinahe aus meiner Robe, als ich sah, dass ich von einem Geist berührt wurde, einem, der vor über einem Jahr gestorben war. Der Lama Mingya Dongdob hielt abrupt inne, dann lachte er schallend, als er über diese schon lange zurückliegende Erfahrung nachdachte. Lobsang, rief er schließlich aus, der alte, tote Lama lachte und fragte mich, warum ich all diese Schwierigkeiten auf mich genommen hätte, wenn doch alles, was ich zu tun gehabt hätte, gewesen wäre, ins Astrale zu gehen. Ich muss gestehen, dass ich mich über alle Maßen gekränkt fühlte, zu denken, dass mir eine solch naheliegende Lösung entgangen war. Nun, wie du nur zu gut weißt, gehen wir immer ins Astrale und unterhalten uns mit Geistern oder Naturwesen. Sie haben sich sicher telepathisch mit ihm unterhalten, bemerkte ich, aber mir fehlt die Erklärung für die Telepathie. Ich tue es, aber, wie tue ich es? Du fragst mich eine sehr schwierige Frage, Lobsang, lachte mein Mentor. Die einfachsten Dinge sind immer die schwierigsten zu erklären. Sag mir, wie würdest du den Prozess des Atmens erklären? Du atmest, jedermann atmet, doch, wie erklärt man den Prozess? Ich nickte verdrießlich. Ich wusste, ich fragte immer, doch das war der einzige Weg, um über die Dinge Bescheid zu wissen. Die meisten anderen Glas zeigten dafür kein Interesse. Solange sie zu essen hatten und nicht zu viel arbeiten mussten, waren sie zufrieden. Ich wollte mehr. Ich wollte es wissen. Das Gehirn, sagte der Lama, ist wie ein Radioapparat, wie das Gerät, das ein Mann namens Marconi benutzte, um Nachrichten über den Ozean zu senden. Die Teilchenanhäufung und die elektrische Ladung, die ein menschliches Wesen ausmachen, besitzt ein elektrisches Gehirn oder Radiogerät, das dem Wesen sagt, was es zu tun hat. Wenn eine Person denkt, einen Arm zu bewegen, dann fließt der elektrische Strom dem entsprechenden Nerv entlang und versetzt die Muskeln in die dafür nötige Aktion. Auf die gleiche Weise, wenn eine Person denkt, werden vom Gehirnfunk oder elektrische Wellen, die eigentlich von einem höheren Teil des Frequenzspektrums stammen, ausgestrahlt. Gewisse Instrumente können diese Ausstrahlung ermitteln und sogar aufzeichnen in, was die Ärzte im Westen Alpha, Beta, Delta und Gamma-Linien nennen. Ich nickte langsam. Ich hatte von solchen Dingen bereits schon von den Medizin-Lamas gehört. Nun, fuhr mein Mentor weiter, sensitive Menschen können diese Ausstrahlungen ebenfalls ermitteln und verstehen. Ich lese deine Gedanken und wenn du es versuchst, kannst du auch meine lesen. Je mehr sich zwei Menschen in Sympathie und Harmonie miteinander befinden, desto leichter ist es für sie, diese Gehirnausstrahlung, die Gedanken sind, zu lesen. So erlangen wir die Telepathie. Zwillinge sind oft sehr telepathisch miteinander. Eineiige Zwillinge, bei denen das Gehirn des einen eine Kopie des anderen ist, stehen so sehr in telepathischer Verbindung miteinander, dass es in der Tat oft sehr schwierig ist, herauszufinden, welcher der beiden den Gedanken überhaupt hervorbrachte. Geehrter Herr, sagte ich, wie Sie wissen, kann ich die Gedanken der meisten Menschen lesen. Weshalb ist es so? Gibt es viele Menschen mit dieser speziellen Fähigkeit? Du, Lobsang, erwiderte mein Mentor, hast eine besondere Begabung und wirst speziell geschult. Deine Kräfte werden unter unserer Führung nach jeder erdenklichen Methode erhöht, denn in deinem Leben hast du eine schwierige Aufgabe vor dir. Er schüttelte ernst seinen Kopf, eine sehr schwierige Aufgabe in der Tat. In den alten Tagen, Lobsang, konnte sich die Menschheit noch telepathisch mit der Tierwelt unterhalten. In den kommenden Jahren wird diese Kraft, nachdem die Menschheit die Torheit der Kriege eingesehen hat, wieder erlangt werden. Einmal mehr werden die Menschen und die Tiere in Frieden zusammenleben, wo keiner dem anderen Böses wünscht. Unter uns dröhnten wiederholt die Gongs und die Trompeten schmetterten. Der Lama Mingya Dongdub sprang auf und sagte, wir müssen uns beeilen, Lobsang, der Tempelgottesdienst beginnt gleich. Seine Heiligkeit wird persönlich anwesend sein. Hastig erhob ich mich, richtete meine Robe zurecht und eilte meinem Mentor hinterher, der sich schon weit vorne im Korridor und beinahe außer Sicht befand. Kapitel 2. Der große Tempel schien ein lebendiges Etwas zu sein. Von einem vorteilhaften Platz, hoch oben unter dem Dach, konnte ich nach unten blicken und den riesigen Umfang dieses Ortes sehen. Am frühen Morgen waren mein Mentor der Lama Mingya Dongdub und ich aufgebrochen und in besondere Mission, hierher an diesen Ort gereist. Nun war der Lama bei einer Besprechung bei einem hohen Würdenträger, während ich etwas Zeit hatte, mich umzusehen, und dabei entdeckte ich diesen priesterlichen Beobachtungsposten mitten unter den mächtigen Sparren, die das Dach trugen. Auf dem Laufgang des Daches herumschleichend, fand ich eine Tür und stieß sie wagemutig auf. Da meine Aktion kein lautes Missfallen hervorrief, spähte ich hinein. Der Raum war leer. Ich ging hinein und befand mich in einem kleinen Steinraum, wie eine Zelle, die in eine Tempelwand eingelassen wurde. Hinter mir die kleine hölzerne Tür, links und rechts von mir Steinwände und vor mir einen Steinsims von etwa einem Meter Höhe. Leise bewegte ich mich nach vorne und kniete nieder, sodass nur mein Kopf über den Sims ragte. Ich blickte nach unten auf die gewöhnlichen Sterblichen und auf die verschwommene Undeutlichkeit des Tempelbodens so viele Meter darunter, dass ich mich wie Gott im Himmel fühlte. Draußen vor dem Tempel, begann das purpurne Halbdunkel der Dunkelheit Platz zu machen. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne verblassten hinter den schneebedeckten Bergen und sandten einen schillernden Lichtregen durch die ewige, von den obersten Berggipfel herabfegenden Schneegischt. Der Dunkelheit des Tempels wurde abgeholfen, indem sie stellenweise durch hunderte von flackernden Butterlampen wieder erhellt wurde. Lampen, die wie goldene Lichtpunkte einen strahlenden Glanz verbreiteten. Ich sah auf sie herab, so als ob die Sterne zu meinen Füßen lägen anstelle über meinem Kopf. Unheimliche Schatten schlichen still über die mächtigen Säulen, einmal dünn, einmal sich streckend, dann wieder kurz und flach, jedoch mit dem schräg einfallenden Licht sahen sie immer grotesk und bizarr aus, so dass es das Gewöhnliche schauerlich und das Ungewöhnliche eigenartig und unbeschreiblich machte. Ich spähte und starrte nach unten und fühlte mich wie in einer Halbwelt. Ich war mir gar nicht mehr sicher, was ich sah und was ich mir nur einbildete. Zwischen mir und dem Boden trieben blaue Weihrauchwolken dahin und stiegen schichtweise höher und höher. Dies erinnerte mich noch mehr an meine Aussicht von einem Gott, der durch die Wolken auf die Erde herabblickte. Von den Weihrauchgefäßen stieg eine sanfte, dicht wirbelnde Weihrauchrauchwolke auf, die von den jungen und gläubigen Glas hin und her geschwungen wurde. Auf leisen Füßen und mit unbeweglichen Gesichtern schritten sie auf und ab. Und während sie an einem Punkt wendeten und erneut wendeten, widerspiegelten sich in den goldenen Weihrauchgefäßen Millionen von Lichtpunkten und sandten betäubende Lichtstrahlen aus. Von meinem Aussichtspunkt aus konnte ich das rote, durch den Luftzug entfachte Glühen des Weihrauchs sehen, das manchmal beinahe in Flammen ausbrach und roter Regen schnell erlöschende Funken versprühte. Frisch entzündeter und zum Leben erweckter Weihrauch stieg an dickeren blauen Rauchsäulen auf und bildete über und hinter den Glas eine Rauchfahne. Höher steigend, bildete sie innerhalb des Tempels eine weitere Wolke. Sich in der von den Mönchen bewegenden schwachen Luft windend und drehend, erschien die Wolke wie ein lebendiges Gebilde, wie ein Wesen, verschwommen zu sehen, atmend und sich wie im Schlafe drehend. Eine Weile starrte ich nach unten und wurde von der Vorstellung beinahe hypnotisiert, mich im Innern eines lebendigen Wesens zu befinden, wo ich das Auf und Ab der Organe beobachtete und den Körpergeräuschen des Lebens selbst zuhörte. Durch die trüben Wolken des Weihrauchs konnte ich die dichten Reihen der Lamas, Trappers und Glas sehen. Mit überkreuzten Beinen am Boden sitzend, erstreckten sie sich in endlose Reihen, bis sie im entferntesten Winkel des Tempels unsichtbar wurden. Alle erschienen in den Roben ihrer Rangordnung wie ein lebendiges, geripptes Flickwerk in vertrauten Farben, Gold, Safrangelb, Rot, Braun und ein sehr schwaches gesprenkeltes Grau. Die Farben schienen zum Leben erweckt und ineinander zu fließen, sobald sich ihre Träger bewegten. Im Hauptabschnitt des Tempels saß der Erhabene, seine Heiligkeit, die 13. Inkarnation des Dalai Lama, die verehrteste Person in der ganzen buddhistischen Welt. Eine ganze Weile beobachtete ich das Geschehen und lauschte den Gesängen der tiefen Stimmen der Lamas, die von den hohen Soprans der kleinen Glas betont wurden. Ich beobachtete die Weihrauchwolken, wie sie in Sympathie mit den tieferen Schwingungen mitschwangen. Lichter flackerten, gingen aus und wurden durch neue wieder ersetzt, und auch der zur Neige gehende Weihrauch wurde aufgefüllt, in einem Regen roter Funken. Der Gottesdienst dröhnte weiter und ich kniete da und beobachtete. Beobachtete die wachsenden, tanzenden Schatten an den Wänden, beobachtete die glitzernden Lichtpunkte, bis ich kaum mehr wusste, wo ich war, noch was ich tat. Ein bejährter Lama, gebeugt unter dem Gewicht der Jahre und weit über der normalen Lebensspanne, bewegte sich langsam auf die Brüder seines Ranges zu. Rund um ihn herum schwirrten aufmerksame Trappers mit Räucherstäbchen und einem Licht in der Hand. Sich vor seiner Heiligkeit und dann langsam in alle Himmelsrichtungen der Erde verneigend stand er gegenüber seinen versammelten Mönchen im Tempel. Mit einer erstaunlich starken Stimme für so einen alten Mann sang er, höret die Stimmen unserer Seelen. Dies ist die Welt der Illusion. Das Leben auf der Erde ist nichts als ein Traum, und in der Zeit des ewigen Lebens nur das Zwinkern eines Auges. Höret die Stimmen unserer Seelen, all die ihr niedergeschlagen seid. Dies ist die Welt der Schatten, und die Leiden werden vergehen und für die Rechtschaffenen wird die Herrlichkeit des ewigen Lebens weitergehen. Das erste Weihrauchstäbchen wird entfacht, sodass eine beunruhigte Seele geführt werden kann. Ein Trapper trat vor und verbeugte sich vor seiner Heiligkeit, bevor er sich langsam drehte und sich in alle vier Himmelsrichtungen verneigte. Dann zündete er ein Weihrauchstäbchen an, drehte sich wieder und zeigte damit in jede der vier Ecken. Die tiefstimmigen Gesänge hoben wieder an und endeten, denen die hohen Soprans der jungen Glas folgten. Ein stattlicher Lama rezitierte bestimmte Passagen und unterstrich sie, indem er mit Nachdruck seine Glocke läutete, die nur bei besonderem Anlass, wenn seine Heiligkeit anwesend war, geläutet wurde. Als sie ausklang, sah er sich heimlich um, um zu sehen, ob seine Vorstellung genügend Beifall gefunden hatte. Der alternde Lama trat einmal mehr vor, verbeugte sich vor seiner Heiligkeit und den Stationen, während ein anderer Trapper in seinen Diensten in der Gegenwart des Oberhaupts des Staates und der Religion, überängstlich um ihn herumschwirrte. Der alte Lama sang, höret die Stimmen unserer Seelen. Dies ist die Welt der Illusion. Das Leben auf Erden ist eine Prüfung, damit sie uns von unserem Unrat reinigen möge und wir für immer aufwärts gehen. Höret die Stimmen unserer Seelen, all die ihr Zweifel hegt. Bald wird die Erinnerung des alten Lebens vergehen und es wird Frieden und Erlösung von den Leiden geben. Das zweite Weihrauchstäbchen wird entfacht, sodass eine zweifelnde Seele geführt werden kann. Der Gesang der Mönche unter mir erhöhte sich, schwoll wieder an, Während der Trapper das zweite Weihrauchstäbchen anzündete und durch das Ritual der Verbeugung vor seiner Heiligkeit und den Deuten des Weihrauchstäbchens in alle vier Himmelsrichtungen ausführte. Die Wände des Tempels schienen zu atmen und sich im Gleichklang mit den Gesängen zu wiegen. Rund um den bejahrten Lama herum versammelten sich geisterhafte Gestalten, solche die erst vor kurzem und ohne Vorbereitung aus diesem Leben geschieden waren und nun führerlos und alleine herumwanderten. Die flackernden Schatten schienen zu springen und sich wie Seelen in Qualen zu winden. Mein eigenes Bewusstsein, meine Wahrnehmung und selbst meine Gefühle bewegten sich zwischen zwei Welten. Ende einen verfolgte ich mit hingerissener Aufmerksamkeit den Prozess des Gottesdienstes unter mir. In der anderen sah ich die Zwischenwelt, wo die Seelen der Neuverstorbenen in Angst vor dem Fremden und Unbekannten zitterten. Isolierte Seelen, eingehüllt in einer nasskalten und anschmiegsamen Dunkelheit. Sie wimmerten aus Furcht und Einsamkeit. Getrennt von allen anderen, aufgrund ihres Mangels an Glauben waren sie so bewegungslos wie ein im Bergsumpf steckendes Yak. Und in diese klebrige Dunkelheit der Zwischenwelt, die nur von dem schwachblauen Licht der geisterhaften Gestalten abgehoben wurde, drang der Gesang, die Aufforderung des betagten Lama ein, höret die Stimmen unserer Seelen. Dies ist die Welt der Illusion. Und während der Mensch in der größeren Wirklichkeit stirbt und auf der Erde wiedergeboren wird, so muss er auf der Erde sterben, um in der größeren Wirklichkeit wiedergeboren zu werden. Es gibt keinen Tod, sondern nur Geburt. Die Schmerzen des Todes sind die Schmerzen der Geburt. Das dritte Weihrauchstäbchen wird entfacht, sodass die sich fürchtende Seele geführt werden kann. In mein Bewusstsein drang der telepathische Befehl, Lobsang? Wo steckst du? Komm unverzüglich zu mir. Mit einem Ruck und einiger Mühe versetze ich mich in diese Welt zurück. Ich rappelte mich auf und wankte auf meinen tauben Füße aus der kleinen Tür. Ich komme, ehrenwerter Herr, dachte ich zu meinem Mentor. Ich rieb mir die Augen, die in der kalten Nachtluft nach der Wärme und dem Rauch des Weihrauchs im Tempel zu wässern begonnen hatten. Ich stolperte und ertastete mir den Weg so hoch über den Boden entlang bis zu meinem Mentor, der in seinem Zimmer direkt über dem Haupteingang auf mich wartete. Er lächelte, als er mich sah. Aber, Lobsang, rief er aus, du siehst ja aus, als hättest du Geister gesehen. Herr, erwiderte ich habe mehrere gesehen. Heute Nacht, Lobsang, werden wir hier bleiben, sagte der Lama. Morgen werden wir das Staatsorakel besuchen. Die Erfahrung wird für dich sehr interessant sein. Doch nun ist es Zeit, zuerst zu essen und dann zu schlafen. Während wir aßen war ich geistesabwesend und dachte an das, was ich im Tempel gesehen hatte. Ich fragte mich, wie dies denn überhaupt die Welt der Illusion sein konnte. Schnell beendete ich mein Nachtessen und ging in das mir zugeteilte Zimmer. Ich wickelte mich in meine Robe, legte mich hin und war bald tief eingeschlafen. Träume, Albträume und seltsame Eindrücke plagten mich während der Nacht. Ich träumte, dass ich mich aufsetzte und hellwach war. Große Kugeln aus irgendetwas kamen wie ein Sandsturm auf mich zu. Ich saß aufrecht und aus weiter Ferne erschienen kleine Flecken, die immer größer wurden, bis ich sehen konnte, dass die Kugeln, so wie sie sich mir zeigten, alle Farben hatten. Sie wuchsen weiter an bis zu der Größe eines Menschenkopfes. Sie rasten auf mich zu und flitzten über mich hinweg. In meinem Traum, wenn es überhaupt ein Traum war, minus konnte ich meinen Kopf nicht drehen, um zu sehen, wohin sie gegangen waren. Es gab nur diese endlosen Kugeln, die aus dem Nichts kamen, an mir vorbei rasten und ins Nichts verschwanden. Es erstaunte mich enorm, dass keine der Kugeln in mich krachte. Sie sahen alle solide aus. Doch sie hatten für mich keine Substanz. Urplötzlich sagte hinter mir eine Stimme, die mich hellwach rüttelte, so wie ein Geist die dicken, festen Wände eines Tempels sieht, so siehst du es jetzt. Ich zitterte vor Besorgnis. War ich tot? War ich vielleicht in der Nacht gestorben? Doch, warum machte ich mir überhaupt Sorgen um den Tod? Ich wusste ja, dass der sogenannte Tod lediglich eine Wiedergeburt war. Ich lag da und fiel schließlich einmal mehr in den Schlaf. Die Art. Ich setzte mich erschreckt auf und dachte, der Tempel fiele auf mich nieder. Die Nacht war dunkel und nur der gespenstische Glanz der Sterne über mir verbreiten einen Hauch Licht. Ich starrte geradeaus. Ich fühlte, wie mir die Haare zu Berge standen. Ich war gelähmt und konnte weder Finger noch sonst etwas bewegen. Die Welt wurde immer größer und größer. Die glatten Steine der Wände wurden immer gröber und gröber und verwandelten sich in poröses Gestein eines erloschenen Vulkans. Die Löcher im Gestein wurden größer und größer und ich sah, dass sie mit Albtraumkreaturen bevölkert waren, solchen, wie ich sie durch das gute deutsche Mikroskop des Lama Mingya Dongdub gesehen hatte. Die Welt wurde größer und größer. Die furchterregenden Kreaturen wuchsen zu einer gewichtigen Größe an und wurden mit der Zeit so riesig, dass ich ihre Poren sehen konnte. Immer größer und größer wurde die Welt. Dann dämmerte es mir, dass ich ja immer kleiner und kleiner wurde. Mir wurde bewusst, dass ein Sandsturm blies. Von irgendwoher hinter mir flogen Sandkörner an mir vorbei, doch keines berührte mich. Schnell wurden sie zunehmend größer und größer. Einige davon waren so groß wie ein Manneskopf, andere dagegen wie der Himalaya. Und dennoch berührte mich keines. Sie wuchsen immer weiter und weiter an, bis ich jegliches Gefühl von Größe und Zeit verlor. In meinem Traum erschien es mir, als läge ich draußen inmitten unter den Sternen, kalt und bewegungslos, während eine Galaxie nach der anderen an mir vorbeizog und sich in der Entfernung auflöste. Wie lange ich so verblieb, konnte ich nicht sagen. Es schien, als läge ich schon seit einer Ewigkeit dort. Nach einer Ewigkeit stürzte schließlich eine ganze Galaxie, eine ganze Serie von Universen direkt auf mich zu. Das ist das Ende, dachte ich unbestimmt, als diese große Zahl Welten in mich krachten. Lobsang, Lobsang. Bist du gestorben? Die Stimme donnerte und widerhallte im ganzen Universum und prallte von den Welten. Von den Wänden meiner Steinkammer zurück. Mühsam öffnete ich die Augen und versuchte sie, klar einzustellen. Über mir befand sich ein Schwarm lieber Sterne, die mir irgendwie bekannt vorkamen. Sterne, die sich langsam auflösten und von dem gütigen Gesicht des Lamas Mingya Dondup ersetzt wurden. Er rüttelte mich leicht. Helle Sonnenstrahlen strömten in mein Zimmer. Ein Sonnenstrahl erleuchtete einige Stäubchen in der Luft und sie glitzerten in allen Farben des Regenbogens. Lobsang. Es ist schon spät. Ich habe dich schlafen lassen. Doch nun ist es Zeit für dich, noch etwas zu essen und dann werden wir uns auf den Weg machen. Matt rappelte ich mich auf. Irgendwie war ich verstimmt diesen Morgen. Mein Kopf schien mir zu groß zu sein, und meine Gedanken kreisten immer noch um die Träume der Nacht. Meine spärlichen Sachen in die Vorderseite meiner Robe stopfend, verließ ich das Zimmer auf der Suche nach unserem Hauptnahrungsmittel Zampa. Ich kletterte die eingekerbte Leiter hinunter und klammerte mich schrecklich fest aus Angst vor dem Fallen. Ich ging weiter hinunter bis dort, wo die Kochmönche herumlungerten. Ich komme des Essens wegen, sagte ich milde. Essen? Um diese Zeit am Morgen? Mach, dass du wegkommst, brüllte der Mönch auf Koch. Er streckte die Hand aus und war dabei, mir eine Ohrfeige zu verpassen, als ein anderer Mönch heiser flüsterte, er ist mit dem Lama Mingya Dondup hier. Der Mönch auf Koch sprang auf, als ob ihn eine Wespe gestochen hätte. Dann schrie er seinem Assistenten zu, nun, auf was wartest du noch? Gib dem jungen Herrn sein Frühstück. Normalerweise hätte ich in meinem Lederbeutel genug Gäste gehabt, den alle Mönche bei sich tragen, doch weil wir Besuche machten, war mein Vorrat ausgegangen. Alle Mönche, egal ob Sikkelas, Trappers oder Lamas waren, trugen einen Lederbeutel Gäste und die Schale, aus der man aß, bei sich. Das Sampa wurde mit gebottertem Tee gemischt und lieferte das Haupterzeugnis Tibets. Wenn in den tibetanischen Klöstern eine Menükarte gedruckt würde, dann gäbe es nur ein einziges Wort zu drucken, nämlich Zampa. Nach dem Essen fühlte ich mich wieder etwas besser. Ich schloss mich dem Lama Mingya Dondup an und wir machten uns auf unseren Pferdücken auf den Weg zum Lama-Kloster des Staatsorakels. Wir unterhielten uns nicht unterwegs. Mein Pferd hatte so eine eigenartige Gangart, die meine volle Aufmerksamkeit erforderte, wenn ich an Ort und Stelle im Sattel bleiben wollte. Und während wir auf der Linkostraße entlang ritten, baten einige Pilger, die den hohen Rang meines Mentors an seiner Robe sahen, sie zu segnen. Nachdem sie gesegnet waren, setzten sie ihren heiligen Rundgang fort und sahen aus, als wären sie bereits auf halbem Weg zur Erlösung. Bald führten wir unsere Pferde durch den Weide hin und erreichten den steinigen Pfad, der zum Wohnsitz des Orakels führte. Im Hof nahm uns ein Bedienungsmönch die Pferde ab und ich rutschte dankbar vom Pferd. Der Ort war von Menschen überfüllt. Von überall in unserem Lande kamen die höchsten Lamas her, um anwesend zu sein, wenn das Orakel mit den Kräften in Verbindung treten wird, die diese Welt lenken. Und ich durfte auf besondere Vereinbarung und Anordnung seiner Heiligkeit dabei sein. Uns wurde gezeigt, wo wir schlafen konnten. Ich gleich neben dem Lama Mingya Dondup und nicht im Schlafsaal mit den vielen anderen Gelas. Als wir an einem kleinen Tempel innerhalb des Hauptgebäudes vorbeigingen, hörte ich, höret die Stimmen unserer Seelen. Dies ist die Welt der Illusion. Herr, sagte ich zu meinem Mentor, als wir alleine waren, wie kommt es, dass dies die Welt der Illusion ist? Er schaute mich lächelnd an. Nun, erwiderte er, was ist denn die Wirklichkeit? Du berührst diese Wand und deine Finger werden von den Steinen aufgehalten. Aus diesem Grund nimmst du an, dass die Wand aus einer festen Struktur besteht, durch die nichts dringen kann. Vor dem Fenster steht die Bergkette der Himalayas wie das Rückgrat der Erde stramm und fest. Jedoch ein Geist oder du im Astralen kannst dich so frei durch die Felsen der Berge bewegen wie durch die Luft. Doch wie kann das, Illusion sein? Fragte ich. Ich hatte letzte Nacht einen Traum, der wirklich eine Illusion war. Ich werde jetzt nach Kreidebleich, wenn ich daran denke. Mein Mentor hörte mir mit unendlicher Geduld zu, während ich ihm meinen Traum erzählte. Als ich mit der Geschichte fertig war, sagte er, ich werde dir über die Welt der Illusion etwas erzählen müssen, aber nicht jetzt, denn wir müssen zuerst beim Orakel vorsprechen. Der Staatsorakel war ein erstaunlich junger Mann, dünn und von einer sehr kränklichen Erscheinung. Ich wurde ihm vorgestellt und sein durchdringender Blick drang direkt durch mich hindurch, dass mir vor Angst eine Gänsehaut über den Rücken lief. Ja, das ist einer. Ich erkenne dich an, sagte er. Du verfügst über diese inneren Fähigkeiten. Du sollst das Wissen ebenfalls erhalten. Ich werde dich später sehen. Der Lama Mingya Dondup, mein liebster Freund, sah mich erfreut an. Du bestehst jeden Test, Lobsang, jedes Mal, sagte er. Nun komm, Lobsang, wir wollen uns ins Heiligtum der Götter zurückziehen und uns unterhalten. Er lächelte während des Weitergehens und bemerkte, und über die Welt der Illusion reden. Der Altar war nicht besetzt, wie mein Mentor schon im Voraus wusste. Flackernde Butterlampen brannten vor den heiligen Bildern und veranlassten ihre Schatten, zu springen und zu hüpfen wie in einem exotischen Tanz. Der Rauch des Weihrauchs drehte sich spiralförmig aufwärts und bildete über uns eine tiefliegende Wolke. Zusammen saßen wir neben dem Chorpult, von dem der Vorleser aus den heiligen Büchern las. Wir saßen in der Meditationshaltung mit überkreuzten Beinen und verschränkten Fingern. Dies ist die Welt der Illusion, sagte mein Mentor, deshalb rufen wir die Seelen an, dass sie uns hören. Denn sie allein befinden sich in der Welt der Wirklichkeit. Wir sagen, wie du sicher weißt, höret die Stimmen unserer Seelen. Wir sagen nicht, höret unsere körperliche Stimme, nun höre mir gut zu und unterbrich mich nicht, denn das ist die Basis unseres tief verwurzelten Glaubens. Wie ich dir später noch erklären werde, müssen die Menschen, die noch nicht genügend entwickelt sind, zuerst einen Glauben haben, der sie unterstützt und ihnen das Gefühl vermittelt, dass ein gütiger Vater oder eine gütige Mutter über sie wacht. Denn nur, wenn man sich auf die richtige Stufe entwickelt hat, kann man das, was ich dir nun erzählen werde, akzeptieren. Ich staunte meinen Mentor an und dachte, dass er für mich die ganze Welt war und ich wünschte mir, immer mit ihm zusammen zu sein. Wir sind Geschöpfe des Geistes, sagte er. Wir sind wie eine mit Intelligenz ausgestattete elektrische Ladung. Diese Welt, dieses Leben, ist die Hölle. Sie ist ein Prüfungsort, wo unser Geist durch das Leiden des Lernens unseren groben materiellen Körper zu kontrollieren, gereinigt wird. Genauso wie eine Marionette mittels Fäden vom Marionettenmeister kontrolliert wird, so wird unser physischer Körper mittels elektrischer Kraftfäden unseres Über-Ichs, unserem Geist, kontrolliert. Ein guter Marionettenmeister kann die Illusion erzeugen, dass die hölzernen Marionetten am Leben sind und nach ihrem eigenen Willen handeln. Auf dieselbe Weise nehmen wir an, dass nur unser physischer Körper von Bedeutung ist, bis wir es besser wissen. In dieser geistesabwirrenden Atmosphäre der Erde vergessen wir die Seele, die uns wirklich lenkt. Wir denken, dass wir aus unseren eigenen freien Stücken handeln und wir uns nur vor unserem Gewissen zu verantworten haben. Auf diese Weise, Lobsang, haben wir die erste Illusion. Die Illusion, dass die Marionette, der materielle Körper allein von Bedeutung ist. Er hielt inne, als er meinen verdutzten Gesichtsausdruck sah. Nun? Fragte er, was gibt's für Schwierigkeiten? Herr, sagte ich, wo befinden sich denn meine elektrischen Kraftfäden? Ich kann nichts sehen, das mich mit meinem Über-Ich verbindet. Er lachte, als er antwortete, kannst du die Luft sehen, Lobsang? Nicht solange du im Körper bist. Er lehnte sich vor und packte meine Robe, dass mir der Schreck in alle Glieder fuhr, während ich ihm in seine alles durchdringenden Augen sah. Lobsang, sagte er streng, ist deine Geistesgabe am Verdunsten? Bestehst du vom Nacken an aufwärts nur noch aus Knochen? Hast du die Silberschnur vergessen, dieses Leitungsbündel elektrischer Kraft, das dich, hier, mit deiner Seele verbindet? Wirklich, Lobsang, du befindest dich tatsächlich in der Welt der Illusion. Ich fühlte, wie ich errötete. Natürlich wusste ich, dass es die Silberschnur gab. Diese Schnur mit dem bläulichen Licht, die den physischen Körper mit den geistigen Körpern verband. Schon viele Male hatte ich diese schimmernde und mit Licht und Leben pulsierende Schnur beobachtet, wenn ich astral reiste. Sie war wie die Nabelschnur, die das neugeborene Kind mit der Mutter verband. Nur mit dem Unterschied, dass das Kind, das der physische Körper ist, keinen Augenblick mit einer durchtrennten Silberschnur leben könnte. Ich blickte auf. Nach meiner Unterbrechung war mein Mentor wieder bereit fortzufahren. Wenn wir uns auf der physischen Welt befinden, neigen wir zu denken, dass nur die physische Welt von Bedeutung ist. Das ist eine der Sicherheitsvorkehrungen des Über-Ichs. Wenn wir uns an die Seelenwelt mit all ihrer Glückseligkeit erinnern würden, dann würden wir nur mit allergrößter Willensanstrengung hierbleiben wollen.